Liebe Zuhörerinnen, heute ist es wieder soweit. Es ist der letzte Mittwoch im Monat und das bedeutet bildlich gesprochen.
Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute wird nicht nur bildlich gesprochen, sondern vor allem auch Tacheles.
Sandra, bevor wir in diese Folge einsteigen, lass uns doch nochmal die letzte Folge mit Rudi Revue passieren.
Dein Wunsch ist mir Befehl, lieber Chris. In der letzten Folge war ja Rudi Ball zu Gast. Es war ein sehr erfrischendes und spannendes Interview, wie ich finde. Wir haben sehr viel über Fachliches von ihm erfahren, also über Problem-Solution-Fit, wie man als Jungunternehmer vom Markt am besten Feedback einholt, aber auch, wie er seinen eigenen Kindern in sehr jungen Jahren versucht, den Entrepreneurial Spirit schon ein bisschen mitzugeben.
Vielen Dank, Rudi, dass du da warst. Wir haben uns sehr gefreut. Sandra, wer steht denn für heute auf unserer Agenda?
Ja, ich muss gestehen, ich bin heute ein bisschen aufgeregt. Oder aufgeregt ist vielleicht das falsche Wort. Ich würde sagen, in vorfreudiger Erwartung, weil man weiß nie so richtig, in welche Richtung ein Interview verläuft.
Ja, aber ich glaube, du brauchst dir keine Sorgen machen, denn heute haben wir ja tatsächlich zwei charismatische Interviewpartner eingeladen und deswegen können wir, denke ich, ganz entspannt loslegen.
Die beiden sind in der Kärntner Gründerszene absolut ein Begriff. Also man kommt um die zwei Unternehmen und Namen eigentlich gar nicht herum. Und schon gar nicht, seitdem Hex durch Anexia ja übernommen wurde, sind nicht nur die beiden Unternehmen ja im Mittelpunkt, sondern auch die beiden Gründer als Persönlichkeiten. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass heute Alexander Windbichler und Philipp Hungerländer zu Gast sind. Herzlich willkommen, Alexander Windbichler und Philipp Hungerländer.
Oh, hallo.
Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Alexander und Philipp, wie geht es euch beiden? Wie habt ihr die letzten Monate wahrgenommen, auch im Hinblick auf Corona? Alexander, vielleicht mit dir erstmal beginnen.
Ja, also wir haben das ganz am Anfang sehr hektisch wahrgenommen. Das, glaube ich, geht uns allen aber auch so. Wir haben aber glücklicherweise die Situation gehabt, dass wir da als Wachstumsunternehmen immer ganz gut damit zurechtkommen, uns relativ schnell ein bisschen neu zu organisieren und waren da immer in dem Fall sogar in einer glücklichen Lage, ja teilweise ein paar Tage früher dran gewesen zu sein, was irgendwelche Vorbereitungen betroffen hat. Und haben da ganz gut in diese Phase reingeleitet und haben dann für unsere Kunden da sein können. Wir sind ja sehr stark im Infrastrukturbetrieb. Das heißt, man hat sich gerade in dieser Situation sehr stark auf uns verlassen müssen. Und das war mit dem gesamten Team sehr gut möglich und ist dann auch über die weitere Laufzeit während der ganzen Corona-Zeit sehr gut weitergegangen und wir haben uns sehr gut drauf eingestellt. Trotzdem muss man natürlich sagen, das Zwischenmenschliche natürlich etwas in die Online-Konferenzen gerutscht. Und wenn die Situation es sich wieder erlaubt, freuen sich auch die einen oder anderen wieder gemeinsam in der Kaffeeküche zu stehen. Aber wir haben es glücklicherweise, und das sind wir dankbar dafür, sehr gut überstanden, sowohl wirtschaftlich als auch.
Ja, das hört sich ja super an. Also das Zwischenmenschliche kann ich nur bestätigen, hat natürlich schon sehr darunter gelitten. Philipp, wie geht es dir?
Ja, also ich habe den Anfang sehr hektisch wahrgenommen, damals noch sozusagen mit der Hex als Startup, wo es natürlich doch schwieriger ist, wo man noch nicht so langfristige Kundenbeziehungen hat und da natürlich sozusagen dann auf alles ein bisschen sensibler reagiert. Aber zusätzlich dann ist dann noch die Einladung in die Corona Taskforce gekommen von der Uni aus. Da war dann sehr viel am Anfang gleichzeitig, was aber vielleicht auch nicht schlecht war, dass man vielleicht weniger, wenn man eben sehr eingeteilt war und weniger zum Nachdenken gekommen ist, gerade in den ersten Monaten. Und jetzt dann aber finde ich, glaube, das ist der allgemeine Tenor. Bin ich sehr froh, dass es die Impfungen gibt und dass die auch so entsprechend wirken und sehe dem sehr positiv jetzt entgegen den nächsten Monaten. Und vielleicht aus der universitären Sicht denke ich, dass gerade im Bereich der Lehre für mich die Möglichkeit mit Online-Lehre und dem ganzen Digitalisierungsthema, das noch einmal auch im Bereich der universitären Lehre einen super Push gegeben hat. Ich finde das super, dass man jetzt sozusagen zumindest ein Teil der Lehrveranstaltung, glaube ich, in Zukunft da immer online halten wird. Das ist gerade für Bender Universität wie Klagenfurt toll. Das ist für Studierenden von weiter weg dann umso besser möglich. Und ich glaube, wenn man das gezielt einsetzt, hat das einen großen didaktischen Mehrwert. Also in gewissen Bereichen hat das durchaus einen Innovationsschub bewirkt, aus meiner Sicht.
Super. Es ist auf jeden Fall schön zu hören, dass ihr beide da auch recht positiv in die Zukunft und auch im Hinblick auf Normalität blickt. Und dann hoffen wir mal das Beste. Alexander, lass uns zuerst einmal mit dir als Person beginnen. Du bist eigentlich schon als 16-jähriger HTL-Schüler durch Webhosting so ein bisschen zum Unternehmertum gekommen, hast dann auch dahingehend deine Diplomarbeit verfasst und dann bist du direkt ins Unternehmertum gesprungen sozusagen, hast 2006 gleich nach der Schule Anexia gegründet. Wie hast du es geschafft? Wie hat Anexia den Erfolg verbuchen können?
Ja, Erfolg ist immer so ein bisschen eine Definitionssache, dann, die sehr subjektiv ist. Ich muss dazu sagen, wo ich angefangen habe, das war der Grund, warum ich mit 16 oder mit 15 schon Online-Projekte betrieben habe, war, weil ich immer sehr gerne technische Lösungen oder mit Technologie Lösungen umsetzen wollte. Also was kann man mit diesen ganzen blinkenden Leuchtdioden und schwarzen oder grünen Konsolen alles Tolles machen, um irgendeinen Mehrwert mit Technologie zu stiften. Das war immer sehr, sehr breit gefächert. Und das hat mir dann schon als Jugendlicher sehr fasziniert. Also ich war eigentlich immer schlechter Programmierer und Menschen leiden heute noch drunter unter dem, was ich gebaut habe. Aber für mich war es sehr, sehr wichtig oder sehr, 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 wie soll ich sagen, ich wollte immer, dass meine Lösungen irgendwer nutzt und sich was nicht an denen erfreut oder was nicht an Mehrwert dafür hat. Und es war nie wirklich das Geld verdienen Vordergrund. Das hat auch dann der Diplomarbeit, habe ich den Vorteil gehabt, da an der HTL auch wirklich an dem zu arbeiten, was mir auch gefällt. Ich bin ja eigentlich so ein bisschen in einer hybriden Rolle gewesen von der Ausbildung her. Habe da die Möglichkeit gehabt und dann war es halt so, dass du Einkaufskosten hast, deutlich und nicht über irgendwelche Sponsoren, so wie ich es in der HTL oder zu Zeiten gemacht habe, sondern dann ist irgendwann ins echte Leben gegangen. Dann habe ich Einkaufskosten gehabt und irgendwie habe ich die decken müssen und das Logischste darin drunter ist, halt irgendwie Leute zu finden, die dafür zu bezahlen und um Rechnungen bezahlt zu bekommen oder Rechnungen stellen zu dürfen, brauchst du ein Unternehmen. Das hat zum damaligen Zeitpunkt, das war so 2005, 2006, habe ich damals das Unternehmen gegründet, zwischen schriftlicher und mündlicher Matura, war das ein relativ problemloser, problemloser Schritt, um das durchzuführen. Und das hat zu der Zeit auch keine Startup-Kultur gegeben. Das heißt, es war eher ungewöhnlich, dass man jetzt darüber geht und sagt, ich hätte jetzt gerne einen Gewerbeschein. Das war relativ unspektakulär. Eine in die Bahnhofstraße, zwei Sachen unterschreiben und dann kriegst du das und damals hat schon die Förderung gegeben, dass das kostenlos ist. Also hast du 10 Minuten später Unternehmen gehabt, hast Rechnungen schreiben. Das war so ein bisschen das.
Klingt sehr easy bei dir. Ist erstmal aber irgendwie trotzdem schwierig vor, wenn man so jung direkt aus der Schule heraus gründet und man übernimmt ja trotzdem mit der Unternehmensgründung, mit der Anstellung von Mitarbeiterinnen sehr viel Verantwortung und natürlich auch den Chefsessel, den man einnehmen muss und den man ja auch irgendwo ausfüllen muss. Wie ist es dir da als junger Alexander, du bist natürlich immer noch jung, aber als sehr frischer Gründer damit gegangen?
Dazu sagen, ich mache das jetzt 15 Jahre und ich bin geistig sicher 45 Jahre gealtert. Das bringt der Job mit sich. Na, also Man muss da den Hintergrund verstehen. Für mich war die Unternehmensgründung Mittel zum Zweck, weil ich habe sonst die Kosten nicht weiter verrechnen dürfen. Das heißt, ich bin relativ naiv an die Sache herangegangen, weil, also ich habe mir schon Sorgen gemacht, okay, was ist, kannst du da, man hört immer diese Insolvenzgeschichten und so weiter, und mir hat ein Bekannter, der auch ein kleines Unternehmen gehabt hat, gesagt, naja, was soll denn jetzt passieren? Von den Banken kriegst du eh kein Geld, selbst steckst du kein Geld rein. Du kannst gar nicht so viel bei Lieferanten bestellen, weil sie dich ohne Vorkasse nicht beliefern, dass du in einer riesen Insolvenz für dein Leben lang irgendwo nichts mehr machen kannst. Ja? Das hat mich dann auch irgendwie überzeugt, dass ich gesagt habe, okay, so schlimm wird das schon nicht sein, und habe das dann im Endeffekt gemacht. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, was es heißt, Mitarbeiter anzustellen oder da einen Chefsessel zu machen. Würde ich jetzt vielleicht anders sehen, weil jetzt gibt es ja Startup-Kulturen, man macht sich ja über so eine Sachen gleich vorweg Gedanken. Aber das Schöne war ja, dass ich da ganz naiv in diese ganze Situation reingestolpert bin. Sogar so naiv, dass ich der festen Meinung war, dass Rechnungsnummern nur eindeutig sein müssen, und habe dann nicht gewusst, dass sie fortlaufen, weil du sonst so viele Lücken hast. Mhm. Das heißt, darüber habe ich mir nicht so viel Gedanken gemacht. Ich habe mir auch wenig darüber Gedanken gemacht, am Anfang gleich Mitarbeiter anzustellen. Das Einzige, wo ich dann wirklich, wo ich sehr lange gezögert habe, war Mitarbeiterinnen mit Familie. Also ich wollte ehrlich gesagt keine, nennen wir es einmal, Erwachsenen haben, die jetzt, keine Ahnung, darauf angewiesen sind, dass das, was ich da mache, aus einem ursprünglich Hobby raus, auch wirklich nachhaltig funktioniert. Ja, wie man einen riesigen Respekt hat. Das war das, wo ich dann gesagt habe, also da habe ich sehr lange gebraucht. Ich glaube, das war erst 3 oder 4 Jahre nach Unternehmensgründung, dass wir wirklich wen gehabt haben, wo ich gesagt habe, da ist auch die Frau, also eine Frau zu Hause, es sind 2 Kinder, und ich übernehme die Verantwortung, dass das immer, es war auch immer mehr Anspruch, dass es immer Lohn und so weiter pünktlich kommt. Ja. Es war auch in der ganzen Historie immer gelungen, glücklicherweise. Aber das war da, wo ich wirklich Respekt davor gehabt habe. Alles andere hat sich dann mit der Zeit entwickeln können. Also immer mehr Mitarbeiter, immer mehr dieses Thema mit, weil du so bezeichnet hast, Chefrolle oder andere Themen. Da hab ich reinwachsen können. So, dann hat man es immer mehr bewusst wahrgenommen.
Hm. Das heißt, am Anfang hast du noch so ein bisschen das Vertrauen in dir selbst und auch in dein Unternehmen selbst gesucht, was ja dann aber letzten Endes dann doch wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, sondern offensichtlich sehr gut gelungen ist. Aber wie erklärst du dir dann dennoch den erfolgreichen Verlauf? Und warst du denn einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort, oder steckt da jetzt mehr dahinter?
Ja, es ist eine Mischung aus ganz vielen kleinen Themen, die man da mit in Betracht ziehen muss. Der Vorteil war, dass jetzt nachhinein betrachtet, dass ich mir am Anfang eben nicht so viele Gedanken gemacht habe über irgendwelche Risiken, rechtliche Themen. Im ersten 2 Jahre war gar kein Gewerbeschein gehabt, weil irgendwie keiner gesagt hat, dass wir das anmelden müssen. Ein freies Gewerbe, deswegen ist weniger schlimm. Und alles außerhalb von allen Perioden, dass irgendwer noch sagen kann, ja okay, das war böse. Aber unterm Strich hat es nichts geändert, war nur Formalismus. Aber wenn ich das alles gewusst hätte, was auf einen zukommt, hätte ich vielleicht nicht das Selbstbewusstsein gehabt, um das alles durchzudrücken, und hätte es vielleicht gar nicht gemacht. Also die Naivität, überhaupt zu starten und am Anfang auch so ein bisschen naiv heranzugehen an die Sache, ist definitiv ein Vorteil gewesen, würde ich sagen. Mhm. Deswegen habe ich mich vor allem mit den ganzen Leuten, mit denen ich mich umgeben habe, die dann ein Anstellungsverhältnis, also wenn du mit, wie soll ich sagen, vielen Menschen zusammenarbeitest oder zusammenarbeiten möchtest, an einem Projekt arbeiten möchtest, ja, dann brauchst du sowas wie ein Anstellungsverhältnis. Das war der Mittelzweck, warum du überhaupt Mitarbeiter dazugekommen bist, bei dem Aspekt. Wir haben immer technologische Sachen gebaut, wo wir gesagt haben, dass sie mal stolz drauf, dass wir das Problem gelöst haben, dass wir das erledigt haben und dass die Rechnung gestimmt hat, dass wir uns weiter wachsen haben. Wir haben ursprünglich für 21 Euro Stundensatz programmiert. Und 15 Jahre hin oder her, das war auch damals schon extremst wenig. Also das war so, dass du halt alle mit einem minimalen Gehalt abspeisen kannst, sozusagen. Also inklusive mir selber, ich habe am wenigsten verdient. über viele, viele Jahre, was auch überhaupt kein Problem war, weil wir haben alle nur dafür gearbeitet. Das war schon etwas, was einen großen Teil des Erfolgs oder dieses Fundament auch gelegt hat, das wir nach wie vor haben, dass wir eigentlich nicht wegen dem Geld arbeiten.
Du hattest jetzt mehrfach erwähnt, wie du zum Beispiel Learnings gehabt hattest, wo jetzt beispielsweise Rechnungen in der Reihenfolge natürlich gelegt werden mussten. Und das ist ja dann doch ziemlich eng verbunden auch mit der Organisationsstruktur. Wie ist denn diese im Laufe der Jahre aufgebaut worden?
Da gibt es zwei Phasen. Die erste Phase, die relativ lange gegangen ist, wo ich gesagt habe, wir wollen kein großer Konzern werden mit diesen Prozessen, ganzen Übergabeschnittstellen und so weiter. Das habe ich alles als sehr beklemmend empfunden. Da kann alles der Mentalität. War, glaube ich, aber am Anfang auch für den Erfolg. Dann ist man notgedrungen durch das Wachstum dazu gekommen, dass man immer mehr Bereiche, Abteilungen bildet, das Verständnis, was ist die Struktur und was sind die Prozesse, dass das nicht gleich ist. Das glaube ich auch ganz, ganz klar verstehen. Und vor allem auch in dem ganzen Wandel, wo wir als Unternehmen sind ja von dem mehr oder weniger Managed Service Provider, wo du sehr viel Manufaktur auf IT-Ebene hast, ja, Software entwickeln, Systeme konfigurieren, dass sie das ergeben und was sie sollen und dann zu betreiben, zu einem End-to-End-Cloud-Anbieter, wo du natürlich auch etwas Manufakturanteil hast oder einen Managed-Anteil, aber vor allem auch sehr viel standardisierte Produkte, die wieder ganz anders funktionieren, die müssen zusammenspielen. Mhm. Und das hat auch Auswirkungen, massive Auswirkungen auf die Struktur und wie wir Unternehmen organisieren. Da gibt es kein Role Model, da gibt es jetzt nicht die Best Practice Lösung für genau diesen Wandel. Dann muss man sich de facto alles inklusive Buchungsplänen für Finanzbuchhaltung und wie man Ahnung, Technologie strukturiert und Produkte managt und betreibt und herstellt und vertreibt, das alles neu definieren. Das ist etwas, was wir schon sehr, vor allem durch das Wachstum der Mitarbeiter und der Wachstum der Komplexität von den Produkten, die man da immer gern etwas unterschätzt, das hat schon bei uns sehr viel an hat sehr viel an Energie gekostet und kostet nach wie vor sehr viel Energie, weil wir natürlich nach wie vor im Wachstum sind, auch sehr stark fremdgetrieben, weil wir natürlich liefern müssen, wenn der Kunde was braucht. Das heißt, wir müssen immer versuchen, wir müssen immer bestmöglich versuchen, Schritt zu halten, um immer lieferfähig zu sein, verlässlich zu sein, stabil zu sein und ja auch technologisch Schritt zu halten, dass man nicht irgendwas übersieht. Und das ist eine sehr große Herausforderung mit der Struktur, das will ich gar nicht schönreden.
Sehr spannend. Du hast jetzt schon angesprochen, dass ihr ja laufend wächst und gegen Ende des letzten Jahres ist Anexia ja dann auch durch den Kauf von Hex zusätzlich gewachsen. Und bevor wir jetzt darauf genauer eingehen, wie sich das Ganze ergeben hat, möchten wir mal ganz kurz unseren Zuhörerinnen erklären, was denn die Hex GmbH eigentlich ist, was dahinter steckt. Und deshalb ist ja auch der Philipp heute mit dabei. Er ist der Gründer und Ideengeber von Hex. Philipp, könntest du unseren Zuhörerinnen bitte ganz kurz und einfach erklären, worum es denn bei Hex geht und wie es zu der Idee kam?
Ja, sehr gerne. Zu der Idee kam es, würde ich sagen, auch aus meiner Historie heraus. Also ich habe ja Mathe und BWL beides parallel studiert und schon immer Faszination gehabt für diesen Zwischenbereich, also mathematische Modelle, Methoden, Algorithmen in der Wirtschaft nutzenstiftend einzusetzen. Und dann hat sich das so schrittweise ergeben. Also ich war, anders als der Alex, irgendwie ist immer sehr in diesem Bildungssystem drinnen. Und das ist dann immer eine weitere Möglichkeit gekommen, da zu bleiben. Und mir hat das sozusagen das zuerst die Schule eigentlich recht viel Spaß gemacht, dann das Studium umso mehr. Und dann ist eben die Möglichkeit gekommen, an der Uni zu bleiben, ein Doktorat zu machen. Und am Ende vom Doktorat ist die Möglichkeit gekommen, eine Laufbahnstelle anzunehmen. Daher hat es da nie so viel Gedanken gegeben, was man sonst machen könnte, aber dann rund um die Habilitation herum habe ich mir natürlich gedacht, wo möchte ich mich forschungsmäßig hinentwickeln, und da ist dann wieder diese Faszination für die angewandten Projekte gekommen, haben wir dann mit mehreren großen Firmen gemacht, am Schluss mit ein mehrjähriges Projekt mit dem Tesco, der englischen Supermarktkette, und dann war der nächste Schritt aber, was wir bei dem Projekt gesehen haben, dass man rein mit auf der Uni solche Projekte, wo man innovative Methoden in die Praxis bringt, schwer umsetzen kann, weil du kannst einfach kein Team nachhaltig aufbauen. Du brauchst neben Mathematikerinnen auch Softwareentwicklerinnen, und du musst dir einfach durch erfolgreiche Projekte Puffer schaffen, um dann vielleicht, wenn einmal ein Projekt nicht so läuft oder einmal länger dauert als erwartet, die abzusichern. Und andererseits willst du ja irgendwo IP aufbauen, und das ist halt an der Uni, wo man eigentlich nur Personalkosten zahlen kann, schwierig. Außerdem kann man an der Uni auch Softwareentwicklerinnen nicht die Gehälter zahlen, die sie sich wünschen beim heutigen Markt. Langer Rede, kurzer Sinn, dann ist die ÖBB auf mich hereingetreten rund ums Ende des Desco-Projekts, und dann haben wir gesagt, ja, das klingt super, mit der ÖBB zusammenzuarbeiten, aber wir müssen da eine andere Struktur schaffen, und dann habe ich die Hex gegründet, und dann sind wir mit der ÖBB eh gleich sozusagen mit den Learnings aus dieser Zeit, wo wir rein an der Uni die Projekte gemacht haben, reingegangen und haben einerseits eben Umsetzungsprojekte gemacht mit der Hex, wo es der Fokus auf die Softwareentwicklung gelegen ist, und andererseits aber auch F&E-Projekte, wo dann auch die Uni mit drin war, wo jeder Teil des Teams sich auf das konzentriert hat, wo die Kernkompetenz ist. Also an der Uni wurden die mit FFG-Fördergeldern Leute, Doktoranden angestellt, Postdocs, die Algorithmen entwickelt haben, und dann in der Hex wurden sie dann implementiert und in der Praxis einsetzbar gemacht. Und rund um zum Beispiel die ÖBB-Projekte haben wir dann auch inhaltlich waren wir sehr erfolgreich und haben da ja eine Reihe von Preisen gewonnen, unter anderem jetzt dann eben mit Ende des Jahres, glaube ich, als das Highlight den Staatspreis Consulting und den Konstantinus Award im Bereich eben der Kategorie IoT.
Sehr beeindruckend, sehr interessant. Aber kannst du uns vielleicht nochmal in einem Satz sagen, was macht der Hex-Algorithmus oder wo hilft der konkret?
Also die Hex-Algorithmen in einem Satz ist, der Kernbereich war sicher die Planungsunterstützung. Das heißt, wo heute noch oft DisponentInnen sitzen und sich überlegen, wo schicke ich welchen LKW hin, oder beim Zugfahrplan, welches Triebfahrzeug kann welchen Zug von wo hinbringen, bieten unsere Algorithmen Vorschläge, die dann oft besser sind als das, was der Mensch schafft zu planen. Das ist so wie im Schach, wo es einfach sehr viele Optionen gibt und der Computer mit seiner erhöhten Rechenkapazität und Speicherkapazität kann da einfach viel mehr Varianten in kurzer Zeit durchprobieren und hat dann oft bessere Vorschläge, als wir das als Menschen hinkriegen. Und daher, da das kann man dann durchaus als KI bezeichnen, und also in Ansatz jetzt ein zweiter Versuch, unsere KI-Algorithmen unterstützen bei Logistik- und Planungsprozessen.
Wow, super, super gelungen. Philipp, du hast schon kurz angesprochen, ihr wart eigentlich bei uns in aller Munde, ihr habt einen Preis nach dem nächsten abgeräumt, von der Außenperspektive eigentlich alles bestens, also besser eigentlich, als man sich überhaupt wünschen kann. Und auf einmal letztes Jahr habt ihr dann Schlagzeilen gemacht, Insolvenz. Philipp, was ist schiefgelaufen?
Ja, also ich glaube, das ist sind viele Faktoren zusammengekommen. Ich würde sagen, als erstes mal, ich glaube, dass wir so viele Preise gewonnen haben, war der Grund, dass es eigentlich kasse Unternehmen wie die Hex in ganz Österreich gegeben hat. Dass sich wirklich diesem sozusagen, wir sind ja auch nicht vom Geldverdienen hergekommen, so wie der Alex auch gesagt hat, sondern eben von der Faszination innovative Projekte umzusetzen. Und das ist eine Stärke gewesen in dem Bereich, aber natürlich eine Schwäche vom Businessmodell her, weil einerseits waren wir voll im Projektgeschäft und Projekt, das ist sowieso schon einmal kritisch, dann innovative Projekte, da gibt es dann mit großen Firmen, das kommt dann umso leichter zu Verzögerungen und dann hat es noch ein schnelles Wachstum gegeben, was die wirtschaftlichen Aspekte noch weiter verschärft. Zusätzlich hat es bei mir persönlich sicherlich eine steile Lernkurve gegeben. Entsprechend sind gerade am Anfang viele Fehler passiert, die sich dann aber irgendwo immer schwerer korrigieren lassen. Gerade beim schnellen Wachstum fallen die noch schwerer ins Gewicht. Dann haben wir noch zusätzlich wiederum auch fachlich sehr, sehr, sehr gutes Team gehabt. Ist so ähnlich wie der Gründer, so das Team, die aber auch wirtschaftlich nicht so erfahren waren, aber wir haben die fachliche Expertise gebraucht, sonst hätten wir wieder die innovativen Projekte nicht umsetzen können. Alles in allem waren wir, sagen wir, fachlich sehr stark, wirtschaftlich haben wir sehr viel lernen müssen und das hat mich verschärft mit dem schnellen Wachstum. Hat dann zu einem Punkt geführt, wo es aus organisatorischer Sicht klar wieder der richtige Schritt war, Insolvenz anzumelden als Restrukturierungsinstrument. Also es war sicher keine finanzielle Insolvenz, der Alex kann es sicher bestätigen, mit dem sind wir dann ja da die Zahlen durchgegangen. Wir hätten sicher noch ein, zwei Jahre weitermachen können, aber mein Eindruck war, meine Einschätzung war, dass wir dann in diesem hart umkämpften KI-Markt uns nicht so entwickelt hätten, dass wir weitere, die Werte, die wir ja aufgebaut haben und auch die Marke, es hätten weiter ausbauen können, sondern ich glaube, da hätten wir Werte zerstört und deswegen glaube ich, der richtige Schritt, die Insolvenz als Restrukturierungsinstrument genutzt zu haben und wir haben ja zum Beispiel jetzt keinen einzigen Kunden verloren, auch jetzt im Übernahmeprozess mit der Nexia, das wäre, glaube ich, auch zum heutigen Zeitpunkt ein halbes Jahr danach sonst nicht der Fall gewesen von dem her umreißt das, denke ich, ein bisschen die Schwierigkeiten oder die Herausforderungen, die dazu geführt haben. Und vielleicht noch ein Aspekt, nämlich als Startup ist man von einzelnen Mitarbeiterinnen gerade bei so komplexen Projekten mit hohem F&E-Anteil sehr abhängig. Und gerade in einer Branche wie der Softwareentwicklung, in der die Mitarbeiterinnen aufgrund des aktuellen Engpasses sehr stark umworben werden, ist es nicht leicht, die immer zu halten. Und das verschärft die Lage noch weiter. Dann gibt es natürlich dann die Option, einen Investor reinzuholen, die wir auch gehabt hätten, um solche Entwicklungen abzufedern. Aber dafür muss man, glaube ich, die Bereitschaft haben, eine gewisse Autonomie aufzugeben und eigentlich auch ein höheres Risiko einzugehen. Und das war bei mir persönlich vielleicht weniger gegeben als beim prototypischen Gründer aufgrund neben dem Startup anderweitig beruflich auch noch ganz gut aufgestellt war.
Sehr interessant. Und wenn man dir so zuhört, das klingt sehr abgeklärt, sehr sachlich, wie du das da uns darlegst und analysierst. Inwiefern war es für dich aber auch persönlich schwierig, diese Entscheidung zu treffen? Geht einem das schon nahe oder hast du das persönlich auch einfach aufgrund der Faktenlage entscheiden können?
Ja, natürlich geht dann das nahe. Ich meine, wir haben ja als Team sehr eng zusammengearbeitet. Wir haben auch die Situation, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass das so bewusst war gehabt, dass wir keine Leute da gehabt haben, die da Familien gehabt hätten oder so. Also von dem her war das schon einmal, hat das leichter gemacht. Des Weiteren haben viele Mitarbeiterinnen aufgrund unserem Projekt-Setups, was wirtschaftliche Schwierigkeiten gebracht hat, aber wieder parallel können sich weiter ausbilden. Also ich glaube, es hat einfach auch über die 3 Jahre rückblickend trotzdem Ende, glaube ich, sehr viel persönliche Gewinne auch gegeben. Und von dem her war es leichter dann auch, die sachlich korrekten Schlüsse zu ziehen und die wahrscheinlich mittel- und langfristig richtige Entscheidung zu treffen. Obwohl es natürlich jetzt ein halbes Jahr später sehr viel leichter darüber zu reden war, zu reden ist, als ich das hätte vor einem halben Jahr formulieren können, wo ich die Entscheidung getroffen habe.
Mhm. Es hatte dann trotzdem nicht lange gedauert, bis die ersten Unternehmen ihr Interesse gezeigt haben, euer Unternehmen zu übernehmen. Worauf sollte man denn jetzt eigentlich achten aus der Perspektive eines Startups, wenn man jetzt diese Angebote berücksichtigen möchte, beziehungsweise worauf hast du konkret geachtet?
Ich glaube, das ist auch wieder sehr individuell, so wie die, sagen wir, unsere Entwicklungsgeschichte, Historie individuell war und auch, würde ich sagen, sehr speziell von der Hex, auch das Setup so war, glaube ich, auch dann die Bewertungskriterien von mir und dem Team vielleicht andere als bei vielen anderen Unternehmen. Bei uns ist sicherlich im Fokus gestanden, die Arbeitsplätze zu halten, die Kundenbeziehungen und die Projekte weiterführen zu können und dann von den 13 interessierten Unternehmen, auch wenn das einmal sichergestellt ist, jenes auszuwählen, wo die größten Synergien bestehen und somit die beste langfristige Perspektive. Und das war dann bei der Anexia eigentlich, obwohl andere tolle Unternehmen auch dabei waren, ganz klar der Fall, weil die Anexia mit ihren Cloud-Services und auch ihrer individuellen Softwareentwicklung, da hat die Hex von den Strukturen, von der Kultur super reingepasst und ich glaube, wir ergänzen da natürlich in einem sehr kleinen Aspekt die große Anexia, aber trotzdem in den Bereichen Logistik, künstliche Intelligenz, Optimierung können wir da durchaus einen Mehrwert schaffen. Einerseits für die Anexia Services, die sie ihren bis zu 100.000 circa aktiven Kunden anbieten weltweit, als auch Anexia intern. Die Anexia hat ja über 90 Serverstandorte in 70 verschiedenen Ländern und da ist es so, dass sie sozusagen intern es auch große logistische Herausforderungen gibt, wo gewisse Module, die wir entwickelt haben und auch das Know-how, was wir uns aufgebaut haben, da auch klar wie sehr gut eingesetzt werden kann, um da Mehrwert zu bieten und Synergien zu erzeugen.
Sehr cool. Mir würde jetzt interessieren, zu dem Zeitpunkt, wo dann klar war oder wo Anexia eigentlich ins Spiel gekommen ist, habt ihr euch, ihr zwei, euch als Gründer, als Unternehmer schon vor dieser ganzen Insolvenzsache persönlich gekannt oder ist dieser Erstkontakt erst durch das ganze Verfahren entstanden?
Ja, also ich habe von Hex so gehört, aber wir haben uns konkret gekannt.
Detto, ich habe von der Hex gehört, aber wir haben uns konkret.
Ja, den Ausgang, den kennen ja mittlerweile alle und Frage an dich, Philipp, warum habt ihr euch dann letzten Endes doch für Anexia entschieden?
Schon wie vorher erwähnt, haben wir die Kriterien gehabt, Arbeitsplätze erhalten, Kundenbeziehungen und Projekte sichern und dann Fokus, Synergie und langfristige Perspektive und die Anexia hat das mit Abstand am besten und wirklich zu meiner vollständigen persönlichen Zufriedenheit erfüllt. Das war eine sehr einfache Entscheidung.
Super. Philipp, wir haben vorhin schon kurz geredet, dass dein Arbeitsplatz jetzt auch im Anexia Headquarter sozusagen ist. Inwiefern unterscheidet sich deine damalige Arbeit als Gründer und CEO von Hex zu der Arbeit, die du heute machst, unter dem Dach von Anexia? Bist du jetzt quasi Anexia-Mitarbeiter oder bist du nach wie vor federführend bei Hex?
Also im Moment nehme ich ein bisschen Auszeit. Natürlich unterstütze ich soweit notwendig gerade die Hex-Projekte weiter. Das haben wir aber mit dem Alex auch schon rund um die Übernahme so ausgeredet, dass diese 3 Jahre mit Vollzeitjob plus nebenbei Hex sehr fordernd waren, mit dann auch eben dieser, wie eh angesprochen, auch emotionalen letzten Jahren, Monaten. Von dem her, die Vision ist auf alle Fälle, dass ich mich natürlich mehr rund um meine Kernkompetenzen aufstelle, also rund um die Algorithmen im Bereich Logistik, Optimierung, KI und allgemein F&E und Innovationsthemen. Und ich glaube, das wird sich über die nächsten Monate, glaube ich, gut finden, wenn ich da wieder schrittweise mehr einsteige. Und ich bin aber eigentlich inhaltlich recht flexibel. Also ich freue mich, wenn ich meine Skills in der Praxis einsetzen kann. Das war ja irgendwo die Vision von der HEX. Das allein ist schon jetzt selbstverständlich, weil der Know-how-Transfer von Akademie, Uni in die Praxis ist nicht immer einfach. Die FFG hat eine Reihe von sehr hohen, hochdotierten Förderprogrammen im Moment, gerade mit diesen Digital Innovation Hubs, wo wir als Uni eher dabei sind, wo es um den Know-how-Transfer von der Uni zu gerade KMUs in dem Programm geht. Und also das heißt, das muss stark gefördert werden, weil es schwierig ist. Wenn das gelingt, bin ich schon happy und dann bin ich auch recht flexibel, wie das konkret ausschaut. Und deswegen denke ich, dass wir da einen guten Modus operandi mit der Zeit für die Zusammenarbeit finden werden. Und das, ich denke, das wird langfristig sehr gut klappen.
Das sind ja dann tatsächlich interessante Neuigkeiten. Alexander, die Frage von vorhin an den Philipp nochmal umgedreht. Warum habt ihr euch damals eigentlich für die HEX entschieden?
Also ursprünglich auf die ganze Situation rund um die HEX war mehrmals darauf hingewiesen worden. Und das war so in einer Phase, wo wir sehr viel oder ich auch sehr persönlich involviert war in den ganzen Aufbau von unseren Logistiksystemen. Um ehrlich zu sein, habe ich für nichts anderes wirklich groß an den Kopf gehabt, habe mir da, glaube ich, nach dem dritten Hinweis das dann einmal angeschaut, habe mir gedacht, ganz, ganz interessant, habe dann aber erst irgendwie beim zweiten Mal auf die Webseite gehen, gemerkt, dass das, was mich gerade quält, die HEX Lösungen dafür hat. Also ein bisschen das Interesse geweckt. Ursprünglich war das so, dass wir gesagt haben, jetzt eher vielleicht jetzt nicht noch irgendwie, weiß nicht, wir müssen da für uns unsere Hausübungen machen und so. Und eben da dieses Gemisch, wo wir dann einmal mit Philipp und ich einmal uns das erste Mal getroffen haben, war das ein relativ intensives Gespräch. Und da habe ich mir gedacht, ist eigentlich ganz interessant, was einerseits die HEX macht, aber ist relativ schnell Philipp als Person gegangen und auch das, was für ein Team dahinter steht. Habe dann mit noch wen vom Team gesprochen, relativ lang, dann auch mit den Leuten vereinzelt und habe mir gedacht, eigentlich ist das echt ein cooles Team. Also sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, die Annexe in dieser Form überhaupt nicht hat, auch die Qualitäten, die der Philipp hat, waren der Annexia, wir als quasi überhaupt gar keiner Uni-Nähe. Also für uns ist das ja eine Parallelwelt, wo man nicht wirklich die für uns so, oder für mich persönlich, für andere vermutlich im Unternehmen schon, aber für mich persönlich so quasi habe ich keine Berührungspunkte, weil ich jetzt selber nie in dem Aspekt war oder Uni-nahe war. Und wenn ich mir dann angeschaut habe, okay, was sind die Ideen von Philipp, wie denkt er, was hat er mit der HEX vor, was sind da auch für eine Kunden drinnen, für eine Potenziale, was auch wirklich wahnsinnig beeindruckend war, dass er die HEX überhaupt nie bekommen mit dieser Glaubwürdigkeit, dass man so eine komplexen Themen setzen kann, wie es die HEX gemacht hat. Es war, muss ich auch dazu sagen, sehr beeindruckend, dass die HEX, hätte ich nie gedacht, so einen wissenschaftlichen oder gedacht, erwartet, wie auch immer, dass ein sehr hoher Frauenanteil, Philipp, korrigiere mich, mehr als 50% Frauenanteil waren bei einem sehr, eigentlich sehr, sehr, sehr technisch-wissenschaftlichen Beruf, was eigentlich wirklich beeindruckend war, ist wirklich von der Konstellation her echt wirklich extrem interessant und auch die Leute, die drinnen waren, was sie können haben, was sie für Einstellungen haben, hat mich wahnsinnig imponiert. Unterm Strich haben wir es nicht nur für ein Unternehmen sozusagen entschieden, sondern Unternehmen eher mehr an, auf war eigentlich eher nebensächlich, sondern einerseits hat es ganz interessante Themen mit Kunden gegeben, wobei das auch gar nicht so, also wir haben uns da jetzt nicht zwangsweise Umsatz gekauft oder Kunden, sondern es ist vor allem darum gegangen, dass man da ganz spezielle wahnsinnig intelligente und vor allem auch pragmatische, wissenschaftlich orientierte Menschen bekommt, die bei uns einen extremen Mehrwert stiften, weil uns diese Grundlagen auf vielleicht von der Komplexität, die wir haben mit Forecasting, aber auch mit Risikologistik, Optimierung, da Philipp mir ja eine ganz neue Welt beigebracht, was man da alles noch machen kann. Ich habe immer gedacht, wir brauchen Mathematik, aber ganz sicher war ich. der Philipp hat das bestätigt, der hat ja auch die absolute Gabe, Mathematik mit in die Praxis zu bringen. Ich glaube, das ist ja ganz, ganz schwierig, weil da ist so viel Potenzial drinnen, gerade diese künstliche Intelligenz, die basierend auf mathematischen Ansätzen entwickelt wurde und wie das Ganze funktioniert, das können ja die Menschen alle, aber man findet wahnsinnig wenig Menschen, die das für Normalsterbliche wie mich oder auch für so quasi Kunden so bereitstellt und sichtbar macht, dass es einen Mehrwert stiftet. Das hat mir, wie gesagt, wahnsinnig gut gefallen und das war eigentlich das, warum wir dann gesagt haben, das wäre wahnsinnig cool, wenn wir zusammenarbeiten würden. Also es war jetzt dann gar nicht das Thema, dass wir da jetzt was gekauft hätten, sondern es war eher mehr, wir wollen jetzt in Zukunft gemeinsam coole Sachen bauen.
Cool, du kommst dir richtig in Schwärmen da. Aber Alex, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, war das ja für dich eigentlich in deiner Strategie jetzt gar nicht so ein zentraler Punkt, dass du so ein Unternehmen aufkaufen möchtest, dass du die durch externe Zukäufe vergrößern möchtest oder investieren möchtest? Oder war das doch im Hinterkopf schon irgendwie geplant oder hat einfach diese Möglichkeit mit Hacks, die war da und man musste die Mittel und Wege dazu schaffen?
Ja, wir waren schon sehr stark auf anorganisches Wachstum ein paar wenige Jahre. Haben dann dadurch sehr viel auch gelernt und positive wie negative Erfahrungen sammeln können. Wir haben dann gesagt, um jetzt strukturell das nicht alles zu überfordern, dass man da eher weniger aufs Gas treten. Es funktioniert auch nicht mehr so wie früher für die Ansätze, aber das ist ein anderes Thema, warum wir das damals verfolgt haben. Und was wir jetzt machen, und da sind wir nach wie vor auf der Suche, sind, wenn sich Themen ergeben, wenn wir Unternehmen sehen, ja sehr gute Spezialisierung haben, sei es künstliche Intelligenz oder vielleicht auch die IoT, generell schlaue Menschen, die uns Probleme, Herausforderungen lösen können, uns oder für unsere Kunden. Sowas suchen wir, das ist sehr, sehr starke Spezialisierung. Das hat eigentlich mit der Hex sehr gut gepasst. War wirklich so, die Hex hat dann eigentlich von zuerst ursprünglich einer eher ja, wir haben genug andere Themen, wir wollen im Moment kein Unternehmen kaufen und sich selber sagen, da, wirklich überzeugt. Und ich glaube, das ist eigentlich dann was Positives, wenn man eigentlich eher, ich will nicht sagen ablehnend ist, aber unterm Strich eher ein bisschen dazu gedrängt werden muss, sich etwas anzuschauen. Sich dann das von sich selbst überzeugt, das ist, glaube ich, ganz gut.
Ich bitte um Verzeihung im Vornherein für meine Frage, aber als ich gelesen habe, dass jetzt der Praktiker schlechthin sich jemanden ins Unternehmen geholt hat, der eben seinen Uni-Abschluss mit Summa Cum Laude abgeschlossen hat, habe ich mir gedacht, das ist ja mal ironisch. Siehst du das auch so, Alexander?
Ich muss dazu sagen, ich sage jedes Mal, und ich kann es nicht einmal gescheit nachsprechen, der Doktortitel ist Summa Cum Laude und so weiter, ist für mich schon, wie soll ich sagen, etwas eher Ungewöhnliches. Ich habe aber, es verleiht eine gewisse Glaubwürdigkeit. Ich glaube, man kriegt das nicht geschenkt. Mhm. Aber es ist auch so, dass ich versuche immer ein bisschen einen anderen Blick auf den auf Leute zu werfen. Ja, ist wie gesagt so eine Parallelwelt, die sich dadurch ein bisschen, wie soll ich sagen, wir haben uns da auf jeden Fall ein bisschen angenähert und ich glaube, ich verstehe jetzt auch besser, was eine Uni jetzt für uns als Unternehmen auch vielleicht einen Mehrwert bringen kann, was man damit machen kann. Und vor allem ist ja auch so, und das ist der Grund, warum ich da eher aus der praktischen Schiene komme, weil es einfach das Businessmodell hergibt. Hm. Zum Beispiel immer schlecht in Mathematik, also der Philipp bringt mir gerade Dividieren bei und solche Themen. aber es ist ja cool, dass Leute in einem wissenschaftlichen Bereich so viel Motivation haben, dem nachzugehen, wie ich es halt in der IT gefunden habe. Ich glaube, wenn Leute von was begeistert sind, damit irgendwas machen können, und ich sage bewusst jetzt irgendwas, also irgendwo einen Mehrwert stiften können, dann ist das wahnsinnig cool. Und bei mir war es halt zwangsweise mit einem Unternehmen verbunden, so wie das vorhin ja beschrieben, wenn ich die gleichen Möglichkeiten in der Uni gehabt hätte, um das, warum ich das mache, auch zu verwirklichen, wäre ich vermutlich auf der Uni geblieben. Ich gehe mal davon aus, dass man sich als Mathematiker jetzt nicht gleich mal selbstständig machen kann, ohne Ausbildung. Ja, von daher glaube ich, dass wir da gar nicht so unterschiedlich sind. Mhm.
Philipp, siehst du das genauso?
Eine ungewöhnliche Geschichte. aber ich muss sagen, ich bin ja für die Uni eigentlich schon sehr praktisch interessiert und orientiert. Von dem her schaut das vielleicht mehr wie Gegensätze aus im ersten Blick, wie es dann im Endeffekt war. Also ich würde auch sagen, dass wir mit dem Alexander in vielen Themen auch gesehen haben, wie zu den letzten Monaten, dass wir eine ähnliche Herangehensweise haben. Und eine ähnliche Einschätzung und eine ähnliche Vorgehensweise oder die Themen ähnlich handeln würden. Das hat irgendwie mich wieder bestätigt, dass ich doch über die letzten Jahre eine steile Lernkurve gehabt habe und das, worauf an einem BWL-Studium wenig vorbereitet und mit 10 Jahren Pause dazwischen noch weniger, eigentlich in den letzten 3 Jahren jedoch einiges gelernt habe, wenn der Alex das ähnlich machen würde, den ich für sei Arbeit sehr bewunder. Und das ist ja nicht summa cum laude, sondern es ist super spitzis, das ist natürlich was anderes, aber es ist eigentlich
wohl. Ja, genau, das war das Wort, was ich das war irgendwie noch ein bisschen mehr spacey.
Ja, aber das ist völlig wurscht.
Aber das weiß ich auch.
Ja, ich bin ein bisschen ein Monk, deswegen muss ich
Also ist es jetzt im Endeform tatsächlich so eine quasi Mischform aus Street Smartness, Book Smartness? Würdet ihr beide das jetzt so letzten Endes so stehen lassen, schätze ich mal, ne?
Ja, ich glaube, alles, ich habe eine Zeit lang das wieder so ein bisschen den Eindruck erweckt bei anderen, dass ich sage, ja, du musst eigentlich sofort arbeiten und Uni und die ganzen Titel, das bringt überhaupt nichts. Da muss man immer da verstehen, dass ich das vor allem darauf beziehe, was jetzt zum Beispiel am Marktwert von bestimmten Programmierer-Tätigkeiten oder Programmiertätigkeiten, Entwicklern und so weiter angeht, wo der Ansatz definitiv richtig ist. Sowas wie also bestimmte Studien, und da zählt sowas wie Mathematik definitiv dazu. Da hat es einen guten Grund, warum man das und warum man da auch wirklich eine Ausbildung braucht, die Denkweise und das alles beibringt. Ich würde sagen, dass das, was jetzt eher, wenn man jetzt wirklich sagt, Nicht-Uni-Welt und Uni-Welt, wenn man das als zwei Welten sieht, dann ist das auf jeden Fall sehr unterschiedlich. Wenn man jetzt dann aber mal an das Ganze jetzt sehr naiv herangeht und ganz vergisst, was für eine Species der Philipp hat und was ich da in Richtung Unternehmen habe, dann ist es eigentlich so, dass wir, ehrlich gesagt, glaube ich, gar nicht so verschieden sind, sondern Philipp bestimmte Qualitäten hat, wie auch ich, und wir sind uns, glaube ich, sehr ähnlich, vor allem auch, das ist etwas, was uns beide treibt, mit etwas, was wir können oder was uns Spaß macht, versuchen, in der reellen Welt Anwendungsfälle zu finden. Gerade für die Uni, das ist, glaube ich, etwas, was es vielleicht viel öfter geben könnte, nämlich dieses: Wie setze ich das, was da wissenschaftlich wirkt und auch ist, in etwas um, was man sichtbar machen kann und was einen Mehrwert stiftet? Ich glaube, das ist das, was dem Philipp, glaube ich, sehr gut gelungen ist.
Ja, ich kann nur alles sehr bestätigen, was der Alex gesagt hat. Und ich glaube, Dinge in die Praxis dann zu bringen, ist ja auch in eine Skalierung zu bringen. Weil wenn man zum Beispiel so wie man, jetzt nehmen wir noch das Desco-Projekt von damals her, wo wir angefangen haben, da wenn wir nicht den Partner, Wirtschaftspartner gehabt hätten, hätten wir ein Paper geschrieben. Und das kann natürlich auch sein, dass das dann wieder irgendwer zitiert und die Algorithmen weiterentwickelt und so. Aber dadurch, dass wir einen Wirtschaftspartner dabei gehabt haben und jetzt mit der ÖBB natürlich umso mehr, haben dann auf einmal gleich hunderte LKWs die Algorithmen verwendet, um zu entscheiden, wie sie fahren. Und dann hat es geholfen, CO2 einzusparen, externe Effekte zu reduzieren, das heißt, auch positive Umwelteffekte zu erzielen in ein Ausmaß, das natürlich nur möglich ist, wenn das in die Praxis kommt, wo es dann große Unternehmen einsetzen. Und das ist schon faszinierend. Und man muss aber auch sagen, dass, glaube ich, auch Unternehmen, und deswegen macht es absolut Sinn, dass der Alex das früher so gesehen hat, dass ein Unternehmen vielleicht auf einen sozusagen Mathematiker wahrscheinlich 10 bis 100 Softwareentwickler, je nachdem, braucht, die davon nicht so viel verstehen müssen, je nach Projekt und natürlich Ausrichtung. Also das heißt, man braucht von unserer Spezies, so wie der Alex das genannt hat, sicher weniger als von der Hardcore-Software-Entwickler-Spezies. Und für einen Hardcore-Software-Entwickler ist wahrscheinlich gescheiter, er tut Hardcore-Software entwickeln von 18 weg für seinen Marktwert, als er bleibt noch 7 Jahre an der Uni. Kommt eben drauf an, was man für Vision hat, aber da gibt es nicht die eindeutige Entscheidung. Ich würde jedem Softwareentwickler ein Studium empfehlen. Ich glaube, das wäre heuchlerisch, auch wenn es vielleicht mehr Agenda sein sollte, jetzt dann von der Uni her.
Ich glaube, man muss immer selber verstehen, was die eigenen Ansprüche sind. Es ist nicht jetzt pauschal gut oder nicht schlecht.
Genau.
Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ja, weil es ganz viele Leute in einer gewissen Generation gibt, die vielleicht eine Lehre gemacht haben und dann wirklich sagen, meine Kinder müssen alle studieren, weil dann haben sie es viel besser. So die Sichtweise gibt es ja, so wie es auch die anderen Extreme gibt. Und ich glaube, da muss man versuchen, auch für sich selber wirklich zu überlegen, was hat denn was für Auswirkung. Weiß nicht, man kann es auf einen Marktwert runterrechnen. Es gibt bestimmte Programmierer, da ist es eine wirtschaftliche Fehlentscheidung, studieren zu gehen. Bei einigen ist es aber Voraussetzung, dass man überhaupt das gelernt hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Arzt werde, dann muss ich das natürlich auch machen. Also ich glaube, man muss immer für sich selber entscheiden. Das ist, glaube ich, das, was auch da, wenn man jetzt an Uni oder Unternehmen und so weiter, Praktika, so wie du es bezeichnet hast, auf die Seite macht, dann bleibt genau das übrig, ja, nämlich Sachen neu zu denken. Nicht neu zu machen, um sie einfach, dass sie neu sind, sondern einfach wirklich klar zu hinterfragen, ist das, was ich gerade mache, sinnvoll? Bringt mir das weiter für das, was mich motiviert und treibt? Und ja, ich glaube, so muss man das auch für sich persönlich oder kann auch Ansatz sein, um das so zu entscheiden.
Genau, und sogar im IT-Bereich als Softwareentwickler mag das vielleicht für mein Lifetime-Earning nicht die richtige Entscheidung sein, studieren zu gehen, aber es gibt eben andere Kriterien auch und man lernt natürlich auch bei einem Informatikstudium wieder spannende Sachen und vielleicht führt man dann seine Tätigkeit ein bisschen anders aus in Zukunft, was einem besser passt. Also ich glaube, je nachdem, welcher Typ ist, passt das auch sozusagen, dass man dann noch studiert oder dass man nebenbei studiert oder eben nicht. Also ich glaube, das muss jeder für sich sehr individuell entscheiden, je nachdem, was für Typ er ist und auch wie er arbeiten möchte und was die Prioritäten sind, die persönlichen.
Das war sehr spannender Exkurs jetzt ein bisschen, aber wir haben jetzt über eure Rollenverteilung und über eure Rollenbilder eigentlich durch den Zusammenschluss gesprochen. Jetzt würde uns das natürlich noch ein bisschen auf Produktebene interessieren. Wie sind da oder wie entstehen da jetzt Synergien für das Produkt von der Nexia zum einen und wenn es natürlich auch vor allem um das Thema künstliche Intelligenz geht? Was kann man da von euch als Dream Team sozusagen für die Zukunft jetzt erwarten?
Ich glaube, um zu verstehen, was Anexia macht, wir sind ja Cloud-Plattform. Und Cloud-Plattform ist nichts anderes als ganz viele in sich geschlossene, aber sehr offene Dienste, die miteinander zusammenspielen. Das verbindet man immer gern mit Server, aber Cloud ist mittlerweile viel mehr. Da kann ich Applikationen zusammenklicken, da kann ich Geräte miteinander verbinden. Da kann ich aber auch auf intelligente Systeme miteinander verbinden oder mich in alle Systeme reinhängen und sagen, mach mir etwas Schlaues mit den Daten. Und das ist ja das, was man auch künstliche Intelligenz nennt. Also was macht der Hex bei einer ÖBB? Sie sammelt sehr viele Daten, bereitet die auf und interpretiert sie und versucht daraus aus bestimmten oder mit bestimmten Algorithmen intelligentere Entscheidungen zu treffen oder schnellere oder wie soll ich sagen, unterstützende Entscheidungen zu treffen und die Welt ein bisschen dadurch besser zu machen. Unser Portfolio, und deswegen passt das auch sehr gut zu Anexia, ist, dass man jetzt unter künstlicher Intelligenz nicht nur ein bisschen Gesichtererkennung versteht auf irgendein Bild, sondern dass künstliche Intelligenz auch von der Basis her neu gedacht wird. Also künstliche Intelligenz ist ein sehr breites Spektrum. Und gerade wenn man jetzt an Produktebene in Richtung Logistik schaut, oder generell alles, was das Gebiet der mathematischen Optimierung betrifft, das ist wahnsinnig vielen Teilbereichen des täglichen Lebens drin, wenn man einmal versteht, wo es drin ist. Da können wir die Hex sehr wohl für einerseits Produkte einsetzen, für Lösungen im Bereich, aber auch für andere Themen, die jetzt vielleicht ein bisschen zu technisch wären, um sie da auszuführen. Auf der anderen Seite kann man auch bei individuellen Situationen wirklich das mit einbeziehen, um wirklich Themenbereiche, wir haben ja intern vor allem zum Beispiel sehr viel Infrastruktur, CO2-Ausstoß oder Stromverbrauch ist unsere höchste Position, danach kommt erst Gehälter. Also das heißt Strom, Energie, das ist ja dadurch natürlich auch CO2 ist ein Riesenthema und alles, was du optimierst und einsparst, hat sowohl Geld als auch nachhaltig CO2 und tragen dann dazu unseren Fußabdruck, CO2-Fußabdruck dann auch zu reduzieren. Ich kann, glaube ich, 2 Stunden drüber nachdenken, was es alles für eine Einsatzzwecke gibt. Deswegen hat sich auch der Philipp vielleicht etwas sehr, sehr abstrakt ausgedrückt. Also wir haben, der Philipp und der generell das Hex-Team kommt jetzt immer mehr Themen bei uns rein, lernt immer mehr Teilbereiche kennen und gibt schon die ersten Synergien und Ansätze, was man gemeinsam machen könnte. Und da ergeben sich neben Produkten, so im Logistikbereich, als auch interne Themen, um nachhaltiger zu werden, skalierbarer zu werden und auch effizienter zu werden als bisher bestehende Cloud-Anbieter, die halt alles mit Geld und mit Hardware schlagen. Das Geld haben wir nicht. Und mit Intelligenz, die Hex beisteuern kann, können wir uns da einen großen Marktvorteil schaffen.
Wir freuen uns in jedem Fall in Zukunft weiterhin von euch und euren Entwicklungen zu hören.
Ja, und ganz genau. Wir quatschen nämlich schon wieder fast eine Stunde, was ja super ist und super interessant ist. Aber wir wollen jetzt langsam zu unserer Rubrik der Fuck-Up-Stories weiterkommen. Und wir haben euch da ja gebeten, uns eine kleine Fuck-Up-Story mitzubringen. Und kurz vorweg, Philipp, nach dem, was du uns jetzt über die Insolvenz von Hex erzählt hast, zählt das, glaube ich, eher nicht als Fuck-Up-Story, sondern eigentlich eh wieder als Erfolgsgeschichte.
Nein, das war meine Fuck-Up-Story für heute. Ich hab keine weiteren. Ich glaube, das ist schon eine Fuck-Up-Story. Und so wie ich das kennengelernt habe, sagen wir mal so, kann man aus den meisten Geschichten mit ein bisschen Abstand, sollte man vieles Positives mitnehmen können. Das ist zum Glück bei mir auch nicht anders.
Ja, das ist ja auch genau der Hintergrund, den wir damit versuchen zu beleuchten letzten Endes, dass die angehenden Gründerinnen auch natürlich motiviert sind, trotz der Niederlagen da doch einen Wert darin erkennen.
Ne? Alexander, ich glaube, man hat selten irgendwo so eine steile Lernkurve, wie wenn man genau. in einem Startup drin ist. Also das kann langfristig, weil man einfach mit Leidenschaft dabei ist, weil sonst dann hat man, sonst ist das Startup nach ein paar Wochen vorbei. Und wenn man wo mit Leidenschaft dabei ist, dann lernt man irrsinnig viel. Und wenn man dann noch ein bisschen an Druck hat, das hat man auch mit einem Startup von allen möglichen Seiten, dann lernt man noch mehr. Also das kennen wir ja alle. Ja. Von dem her, ja, kann ich nur empfehlen.
Alexander, hast du denn uns eine Fuck-Up-Story mitgebracht?
Ich habe darüber nachgedacht und in der Regel war Fuck-Up-Story meistens mit einer Insolvenz verbunden. Ich muss dazu sagen, ich bin froh, dass das jetzt noch nicht durcharbeiten habe müssen. Ich würde es ja gerne in Zukunft verhindern. Also bleiben mir ganz viele kleine Fuck-Up-Stories. Kleine des täglichen Lebens oder auch unternehmerische. Weil man muss dazu sagen, das ist vielleicht dann eher zum Schluss noch so ein Summary. Es sind ganz viele Misserfolge und man muss, glaube ich, immer handeln, dass man mehr Erfolge als man Misserfolge hat. Aber es sind kleine Beispiele, aber eines habe ich ja schon erwähnt mit den zufälligen Rechnungsnummern, dass etwas ist, das nur deswegen nicht ein größeres Problem oder in einem größeren Problem resultiert ist, weil ich zufällig in dem Büro, wo wir damals eingemietet waren, unseren Steuerberater gefunden habe, wo wir zum Quatschen gekommen sind und dann hat er in mühsamer Kleinarbeit die Rechnungen händisch durchnummeriert, damit mir Diskussionen geführt, warum ich das jetzt einführen muss und warum ich das jetzt nicht durcheinander machen kann, weil sonst hätte das vermutlich massive Auswirkungen gehabt.
Ja. Es ist ganz lustig, dass du die Geschichte erzählst, finde ich, weil die in einer anderen Podcast-Folge hat uns eine ähnliche Geschichte auch schon die Anja Silberbauer erzählt, die im Axel hat, sie hat einfach nicht gewusst, trotz BWL-Studium, wie sie jetzt eigentlich die Rechnungen nummerieren muss. Ja. Philipp, lernt man das aus deiner Sicht, dass ja BWL studiert, lernt man das nicht?
Nein, ich glaube nicht, dass man das im BWL-Studium in die Praxis tiefer geht, aber für mich als Mathematiker wäre alles andere außer laufende Nummer undenkbar. Es ist eine Kulturclashes, ja.
Also lernt man es doch eher. Ich brauche nur eine eindeutige Nummer.
Ja, ich verstehe. Ja. Als Informatiker macht das absolut Sinn, ein Key, ja.
Ja, Alexander?
Es gibt halt ganz viele operative Themen. Ich kann sehr viel über technische Themen sprechen. Es sind aber vor allem das, was ich am Anfang deutlich unterschätzt habe, das war eh ganz am Anfang, ist das ganze Strukturelle. Also ich habe mich massiv dagegen geweigert, Prozesse einzuführen. Das war mir wirklich zu steif. Das hat uns nicht wirklich vorangebracht. Am Anfang hat das definitiv Vorteile gebracht, muss ich dazu sagen, dass man das so gemacht hat. Es war auch richtig so. Man hätte, das würde ich zu meinem früheren Ich sagen, vermutlich 2-3 Jahre früher angefangen, da mehr Wertigkeit zu sehen. Also ab dem Zeitpunkt, wo es wirklich gewachsen ist, wo man dann Leute angestellt haben, immer mehr kreuz und quer Verantwortlichkeiten definiert haben, da hätten wir viel früher uns damit beschäftigen müssen, Strukturen und Prozesse bewusster zu definieren, Übergabeschnittstellen mehr zu automatisieren, weil das ist schon etwas, wo wir jetzt eher hintendran sind. Wir haben schon viel auch aufgeräumt, aber wir wachsen ja trotzdem weiter. Das ist etwas, das würde ich definitiv sagen, man muss das Unternehmen vor allem von sich unabhängig machen, also jetzt in dem Fall von mir, aber auch von Schlüsselpositionen. Gar nicht. Jeder ist gern wichtig und wird gebraucht. Ich glaube, man muss da drüber stehen und es als wert sehen, wenn man eben nicht gebraucht wird und sich mehr um strategische Themen kümmern kann. Ich glaube, das ist sehr wichtig.
Auch eigentlich die wichtigste Rolle des Gründers selbst, dass er sich halt wirklich um die Weiterentwicklung und um die Strategie kümmern kann. Ja, vielen Dank für eure Tipps auf jeden Fall. Da war sicher sehr viel dabei, was sich für die Hörerinnen und Hörer als Denkanstoß eignet.
Ich hätte vielleicht noch eine kleine Anmerkung dazu,
sehr gerne.
Weil ich jetzt nicht die große Fuck-Up-Story habe.
Ist nicht so schlimm, Alex.
Aber das, was ich schon vermitteln möchte, weil ich glaube, dass es ganz vielen Gründern ganz gleich geht, mit vielen, mit denen ich rede. Man kann es oft nicht beschreiben, wie verdammt hart dieses der Geduldsfaden oft ausgedehnt wird und wie zermürbend und sehr anstrengend und auch frustrierend gewisse Situationen sind. Oft ist es aber so, dass man, wenn man einfach aushaltet, das ist, glaube ich, etwas, was uns bei der Nexa ganz gut gelungen ist, mit einem guten Team gemeinsam, dass man sich nicht gegenseitig in die Haare bekommt, sondern daran weiterarbeitet, dass man diese Täler auch durchsteht. Das zeigen auch andere Firmen, die es geschafft haben. Und das ist auch bei uns so. Wir haben versucht, uns von diesen ganzen Sachen nicht einschüchtern zu lassen. Das sind jeden Tag ganz, 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 ganz viele, jede Woche. Aber es gibt auch sehr positive Sachen. Wenn man das durchhaltet, glaube ich, das Produkt von Haus aus funktioniert, dann glaube ich, schafft man es auch weiter. Aber man darf da nicht aufgeben. Ich weiß, das ist leicht getan. Ich weiß aber auch, oder leicht gesagt, es war auch, dass das Ganze funktioniert noch im Endeffekt. Glaube ich, so die Quintessenz, was die ganzen Fuck-Up-Themen angeht. Ansonsten mache ich mal eine Liste mit 1000 Einträgen.
Wir kommen darauf zurück.
Den nehmen wir gern, ja. Okay, ja, dann danke für eure wertvollen Inputs. Ganz abschließend wollen wir noch euch ganz ein bisschen persönlich kennenlernen und haben da immer so entweder oder ganz kurz mit ein paar Begriffe vorbereitet. Und die würden wir euch jetzt einfach mal stellen. Und als erstes, nachdem der Sommer bevorsteht und wir hoffentlich mit Corona wieder ein bisschen mehr Möglichkeiten uns zugutekommen. Alex, Meer oder Berg? Wo verbringst du deinen Urlaub?
Meer.
Philipp?
Meer.
Okay. Tennis oder Fußball? Alex?
Kann ich nur entweder oder machen?
Ja.
Wieder noch? Genau.
Ich glaube, ich würde mich für Fußball entscheiden. Auch wenn ich
schaust du oder spielst du selbst?
Auch da kann ich jetzt nicht eindeutig machen. Aber ich würde sagen, tendenziell schaue ich eher zu, weil ich beim Vorbeilaufen es auf dem Fernseher sehe. Also das ist definitiv.
Aber die EM schaust du jetzt, die jetzt dann ansteht?
Ja, ich habe das wahrgenommen, dass es diesen Event gibt.
Okay, also kein großer Fan.
Philipp, was ist mit dir? Was präferierst du?
Tennis.
Selbst spielend oder nur zuschauend?
Ja, bis vor 10 Jahren habe ich Landesliga gespielt. Dann sind andere Sachen passiert, ja. Aber ich spiele hobbymäßig zum Spaß noch ab und zu.
Ja, super.
Cool. Wie sieht's aus mit Afterwork? Lieber Afterwork-Entspannung quasi oder noch was Aktives? Alex?
Entspannung, dazu zählt dann auch die Zeit mit der Familie.
Philipp?
Entspannung.
Aha, okay. Super. New York City oder Klagenfurt, Philipp?
Klagenfurt.
Alex?
Kommt jetzt auf den Einsatzzweck drauf an, aber Klagenfurt.
Okay. Ja, schöner Abschluss eigentlich, dass ihr doch sehr heimatverbunden seid und uns ja hoffentlich weiterhin vor Ort erhalten bleibt, trotz Wachstum. Das wäre ich natürlich sehr wünschen und gönnen. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Interviews und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, dass ihr mitgemacht habt.
Vielen Dank an beide.
Vielen Dank für die
Einladung. Danke euch für die Einladung.
Ja, danke schön. Danke, hat Spaß gemacht.
Ja, Chris, du hast absolut recht behalten. Es war wirklich ein sehr sympathisches und spannendes Interview mit den beiden. Was ist dir konkret im Kopf geblieben nach dem Gespräch heute?
Ja, zunächst einmal muss ich festhalten, dass beide einen sehr harmonischen Eindruck hinterlassen haben. Das ist für mich ein Zeichen, dass sie sich da innerhalb kürzester Zeit schnell auf einen Nenner gekommen sind. Das ist schon sehr beeindruckend. Und aber auch darüber hinaus, dass die Insolvenz nicht unbedingt hätte stattfinden müssen tatsächlich, sondern für mich sogar eher signalisiert, dass da mitunter eine langfristige Strategie dahinter steckte und das vielleicht sogar eher ein langfristiges Vorhaben war.
Das war wirklich sehr spannend. Was es mies beeindruckt hat an den beiden, Das war einerseits die Leidenschaft, das haben Sie selber unterstrichen, dass es einfach Leidenschaft braucht, um so ein Unternehmen aufzubauen. Und ich finde, das hat man auch sehr stark in Ihren Aussagen selber gemerkt. Mhm. Und zum anderen ist es für mich einfach, die Kooperation der beiden ist für mich ein Musterbeispiel. Ein Musterbeispiel dafür, wie Unternehmen und die Uni als Institutionen für sich, aber auch die beiden als Unternehmer und als Uni-Professor, statt in Parallelwelten zu agieren, wirklich dieses Universum von der Uni und der Privatwirtschaft miteinander verbinden und daraus eigentlich einen eindeutigen Wettbewerbsvorteil generieren. Und das ist aus meiner Sicht wirklich ein Vorbild für die Zukunft und vor allem auch ein Vorbild für unsere Region, einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen.
Wow, Sandra, das war ja mal wieder eine sehr fundierte Aussage. Vielen Dank dafür. Auch nochmal vielen Dank an Alex und Philipp, dass ihr dabei wart. Liebe Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir werden natürlich die beiden Unternehmen Anexia, respektive eben Hex, dann auch nochmal in die Shownotes verlinken. Und liebe Sandra, vielen Dank, dass du auch da warst.
Danke dir. Bis zum nächsten Mal.